Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Während wir aufnehmen, wird die achte Viertelfinalistin noch ermittelt. Die acht Viertelfinalisten bei den Männern stehen fest. Unter anderem ist auch Alexander Zverev dabei und Novak Djokovic ist nur noch 3 Siege von Historie entfernt. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zu den US Open 2021, die einfach ein absurdes Turnier bleiben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben beim letzten Mal gesagt, hoffen wir, dass es in der zweiten Woche so weitergeht. Es geht nahtlos weiter. Es sind unglaubliche Matches bei den US Open und ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll, weil was wir gesehen haben jetzt in den ersten 9 Tagen, das ist einfach der Wahnsinn. So viele unglaubliche Matches.
Ja, und du hast gesagt, wenn wir noch reden, läuft noch ein kleines BB Classics auf dem Esch. Das könnte auch noch länger dauern. Sehr physisch zwischen Zachary und Andrescu. Mal gucken, ob wir das Ende hier noch unterbekommen. Denn es wird mich nie wundern, wenn die beiden noch ein Stündchen brauchen mit der Art, wie sie Tennis spielen. Und ansonsten weiterhin sehr unterhaltsam. Es fehlen ja eigentlich wirklich nur noch spektakuläre Halbfinals und Finals. Aber da haben wir jeweils noch einen Schritt davor.
Und ein Schritt davor ist auch noch Novak Djokovic. Das ist das erste Spiel, um das wir uns heute so ein bisschen kümmern. Er hatte es mit Jensen Brooksby zu tun. Jensen Brooksby war zu dem Zeitpunkt, wo sie gespielt haben, die letzte amerikanische Hoffnung. Denn wir werden ein Turnier erleben, was ohne amerikanische Männer oder Frauen im Viertelfinale stattfinden wird. Und das ist das erste Mal in der US Open Era hier, beziehungsweise in der Open Era. Und Jensen Brooksby ist ein Spieler, der in den letzten Monaten ja von sich hat reden machen lassen. Er hat viele Challenger-Turniere gewonnen. Er hat dann den Schritt auf die ATP-Tour gewagt und auch gewonnen, beziehungsweise geschafft. Und er hat hier im Achtelfinale Novak Djokovic einen wirklich heroischen Kampf über, ich sag jetzt mal, 3 Sätze geliefert. Novak Djokovic wurde komplett überrascht im ersten Satz von Jensen Brooksby, den er mit 1-6 verloren. Brooksby, der so ein bisschen im ersten Satz wie eine Fackel an beiden Enden brannte, hatte auch im zweiten Satz eine ganze Menge hinzuzufügen. Es gibt ein einziges Spiel im zweiten Satz, was 24 Punkte dauerte und am Ende dann das 3-2 brachte. Und das hat vielleicht Jensen Brooksby ein bisschen gebrochen. Und Andy Roddick, die frühere Nummer 1 der Weltrangliste und jetzige, Experte bzw. Tennisrentner, hat dann nur getwittert: "First he takes your legs, then he takes your soul." Das war auf Novak Djokovic gemünzt, der am Ende in einem wirklich fantastischen Match in 4 Sätzen gegen Jensen Brooksby gewinnt. Und Philipp, wir können sagen, der zweite Satz zwischen Brooksby und Djokovic war mit das Beste, was wir in diesem Turnier gesehen haben. Und dieses Turnier ist nicht arm an Höhepunkten.
Ja, und natürlich auch ein sehr entscheidender Satz. Du hast es gesagt, im ersten hat Brooksby Djokovic überrascht, hat ihm zweimal den Aufschlag weggenommen, obwohl Djokovic gar nicht mal so schlecht von der Quote serviert hat, ich glaube 75%, aber er hatte massive Probleme mit der Art von Brooksby. Und wir beide haben gerade im Vorgespräch überlegt, jetzt haben Djokovic und Murray gesagt, er hat die eingesprungene Rückhand, der Brooksby von Florian Mayer. Ansonsten ist er aber nicht unbedingt Florian Mayer, aber ich kann ihm jetzt auch noch keinem historischen Spieler zuordnen. Er ist wirklich interessant, er ist sehr physisch, er ist 1,90 Meter groß, der Aufschlag ist schwach. Da hat Roddick auch gleich schon seine Hilfe angeboten, dass man da was machen kann. Er ist defensiv, aber zeitgleich ziemlich kreativ in der Art, wie er Tennis spielt. Also das ist schon ziemlich einzigartig, finde ich, was wir da sehen. Und Djokovic eben ein bisschen vielleicht überrascht davon gewesen, hat vielleicht Brooksby sich auch ein bisschen austoben lassen. Und dann war das Spannende eben wirklich der zweite Satz. Djokovic mit dem schnellen Break, das er dann aber nochmal zurückgeben muss. Und dann holt er sich eben nachher das entscheidende Break zum 4-2 und bringt ihn auch mit 6-3 rüber. Aber das erzählt eben nur so ein bisschen der Geschichte. Und die Geschichte waren wirklich lange, physische, interessante Ballwechsel. Beide Spieler viel am Netz. Djokovic am Ende 41 Mal. Beide auch mit sehr spannenden Winkeln, mit viel Gerutsche auf dem Court, mit vielen vertikalen Läufen. Also das war einfach ein sehr physisches Match. Und dass sowas am Ende Djokovic gewinnt, ist natürlich keine Überraschung, aber es ist natürlich trotzdem spannend zu sehen, dass Brooksby, der genau mit so einer Art von Tennis eben diesen Aufstieg von der Challenger-Tour in diesem Jahr auf die reguläre Tour geschafft hat, das auch gegen Djokovic bringt und da dann jetzt nicht zögert oder zurückhält, sondern genau die Art von Tennis mitbringt, die er gezeigt hat in 2021 und die ihn dann wohl ab nächstem Jahr wirklich zu einem regulären Mitglied der Tour werden lassen wird.
Djokovic war, du hast es gesagt, ja auch überrascht im ersten Satz. Wie gesagt, von diesem Ideenreichtum dann auch von Brooksby, von der Power, die er dann auch von der Grundlinie aus generieren kann. Und ja, der Vergleich mit Florian Mayer, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich 2021 über Vergleiche mit Florian Mayer sprechen darf, aber ich mache es gerne. Die beidhändige Rückhand, die Stops, die erinnern wirklich kolossal an Florian Mayer. Das ist exakt die gleiche Bewegung. Der Rest ist dann schon ein bisschen anders und ist ein bisschen athletischer bei Jensen Brooksby. Da war Florian Mayer in seiner Spielart noch einzigartiger, möchte ich behaupten. Aber Jensen Brooksby hat so viel, was drauf hoffen lässt und eigentlich erwarten lässt, dass er in den nächsten Jahren eine ganze Menge wird anstellen können mit seinem Spiel. Der zweite Satz, Djokovic hat gesagt selber, er musste sich in dieses Spiel dann auch reinfuchsen und reinbringen und auch emotional reinbringen, weil, ich habe es eben gesagt, Brooksby brannte an beiden Seiten der Fackel im ersten Satz und gerade diese Emotionalität, die über 2 oder 3 oder 4 Stunden dann aufrechtzuerhalten, ist unglaublich schwierig, weil das ja auch sehr, sehr erschöpfend ist. Djokovic brachte sich selber ins Spiel zwischendurch, guckte er dann Brooksby bei guten Punkten dann nochmal ein paar Sekunden hinterher, um sich einfach so ein bisschen aufzupeitschen und er hatte dann das Spiel irgendwann im Griff und dann konnte er das Spiel dann nach Hause bringen. Aber er ist richtig getestet worden in diesem Spiel von jemandem, der respektlos an diese gesamte Sache rangegangen ist und das ist eine Warnung für Djokovic gewesen, weil das wird kein Spaziergang hier, auch die nächsten 3 Runden nicht mehr.
Ja, und zwar eine interessante Art von Test, weil jetzt trifft er in der nächsten Runde auf Matteo Berrettini, danach wird auf jeden Fall ein starker Aufschläger warten, aber wenn er es ins Finale schafft, da könnte er jemanden namens Daniil Medvedev warten, der wird ihn auf eine ähnlich physische oder würde ihn auf eine ähnlich physische Art testen und der ist nun auch der Meister darin, die Courts ganz breit zu machen und ihm immer wieder neue Schläge anzubieten und auch neue Arten von Schlägen anzubieten und daher, dass Djokovic hier eben nochmal ordentlichst von der Grundlinie oder überhaupt in seiner Spielkreativität getestet wurde, das kann ihm sicherlich nicht schaden, denn er will jetzt nicht nur Aufschlag- und Return-Tennis gegen Berrettini und Zverev spielen, auch wenn das sicherlich, oder Zverev-Harris, auch wenn das sicherlich dann ein Hauptteil dieser Matches wäre. Aber ja, kann ihm nicht schaden, da nochmal so ein Gefühl für bekommen zu haben, wie das auch laufen könnte.
Djokovic ist jetzt noch 3 Siege vom Grand Slam entfernt. Serena Williams war 2015 nur 2 Siege. Vom Grand Slam entfernt. Damals hat sie eine Italienerin aus dem Turnier genommen. Jetzt könnte es ein Italiener sein, der Novak Djokovic diese Chance beim Grand Slam verwehrt. Roberta Vinci war es 2015, 2021. Ist es vielleicht Matteo Berrettini? Der hatte selber jede Menge zu tun mit Oscar Otte. Gewann am Ende mit 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. Auch ein tolles Match. Das Problem war nur, und das, was wirklich schade war, ist, dass Oscar Otte sich verletzte im 4. Satz. Beim Stand von 1-1 brachte er einen Overhead-Ball ins Feld, war ein wirklich schwieriges Match, fiel dann oder stolperte rückwärts, fiel auf seine Schlaghand und da von dem Zeitpunkt an war dann nichts mehr wie vorher. Er konnte den Schläger kaum noch halten, er hat das Spiel komplett durchgezogen. Ich weiß nicht, ob er es hätte müssen, aber er hat sich den Respekt erarbeitet, sowohl von Berrettini als auch vom Publikum, als auch von der gesamten Tenniswelt, weil dieses Achtelfinale hat er ja nicht im Scherz gewonnen, beziehungsweise hat er nicht aus Zufall gewonnen, aber Berrettini hat dieses Match gewonnen. Es war sehr schade, dass nach diesem 1-1 so ein bisschen die Spannung raus war im 4. Satz und Otte nicht mehr weiterspielen konnte. Bis dahin hat er wirklich einen großen Kampf geboten und Berrettini, der, wo wir immer mal wieder ein bisschen sagen, dass er vielleicht ein bisschen einseitig ist mit dem Aufschlag und der Vorhand und die Vorhand und die Rückhand muss besser werden. Er hat auf jeden Fall hier auch einen guten Test gehabt und jetzt braucht es natürlich die perfekte Leistung gegen Djokovic. Gegen Otte hat eine nicht ganz so perfekte Leistung gereicht.
Ja, und um nochmal die Situation eben mit der Verletzung anzusprechen, am Ende gewinnt es Berrettini dann mit 6-2 im 4. Satz und er geht dann zum Netz und fordert aber die Zuschauenden auf, für Otte zu applaudieren. Ja. Und jubelt selber jetzt auch nicht groß. Also ich meine, er und Ogier Aliassime sind ja eng befreundet und das sind ja wirklich so ein bisschen die netten, wirklich netten Jungs auf der Tour. Und das kam, glaube ich, aus Herzen von Berrettini, der da eben sagte, hey, der Applaus gebührt Otte. Denn es war vor dieser Verletzung wirklich ein enges Match. Ich meine, am Ende auf diesen schnellen Courts zusammen haben sich beide nur 7 Breakbälle erspielt. Berrettini nutzt eine dann ganz effektiv, 4 von 5. Otte bekommt sowieso nur 2. Aber das war es dann auch, ein sehr servicelastiges Match. Und am Ende eins, wo Berrettini dann natürlich den Vorteil hat. Ich meine, der gewinnt 89% seiner Punkte hinterm ersten Aufschlag. Das ist einfach, das ist wirklich absolute Weltklasse. Und das macht am Ende dann auch den Unterschied. Und Otto muss sich trotzdem in keinster Weise grämen. Er ist damit jetzt auch auf 89 im aktuellen Race gezogen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er länger verletzt ist, dann könnte er doch noch aus den Top 100 fürs Jahr rausrutschen. Wenn nicht, dann vielleicht noch mit einem guten Challenger-Turnier oder einer überstandenen Quali bei einem 250er, gefolgt von einem Viertelfinale dort oder so, sollte er sich eigentlich in den Top 100 festsetzen können und oder zumindest dort stehen können bis Anfang, Mitte nächsten Jahres. Und das wäre natürlich eine schöne Belohnung, aber da müssen wir mal abwarten. Und am Ende kann er sagen, mitgehalten gegen einen der besten, effektivsten Spieler, den es im Moment auf der Tour gibt. Und er muss wirklich extrem effektiv und sehr gut sein, wenn er in 2 Tagen eine Chance haben will gegen Djokovic.
Im tagesaktuellen Ranking ist Oscar Otte nur auf Platz 140 vorgegangen, weil er aus den letzten beiden Jahren sehr, sehr viele Challenger-Punkte zu verteidigen hatte. Und deswegen sind diese Punkte, die er gemacht hat, ja, im Race sind sie gut. Und wenn er das weiterspielen kann und wenn er weiter durchziehen kann in diesem Jahr, dann wird er auch noch vielleicht dieses Jahr im Race dann unter den besten 100 beziehungsweise auch in der Weltrangliste unter den besten 100 abschließen. Aber ja, diese Verletzung, er hat gesagt in der Pressekonferenz, es ist wohl kein Bruch gewesen in der ersten Reaktion, aber das MRT wird jetzt wohl noch gemacht werden und da hoffen wir, dass das nicht so schlimm gewesen ist, weil er hat so ein bisschen in diesem Jahr die Grand Slam Fan Herzen im Sturm erobert. Wir hatten dieses Match bei den French Open, als er gegen Alexander Zverev mit 2-0 Sätzen führten. Wir hatten dieses fantastische Match in Wimbledon, als er gegen Andy Murray in 5 Sätzen unterlag. Und jetzt hat er sich hier durchgesetzt gegen Lorenzo Sonego, gegen Dennis Kudla, gegen Andreas Seppi. Und dann gegen Matteo Berrettini liefert er einen super Kampf. Für einen Spieler, der sein Leben lang eigentlich auf der Challenger Tour verbracht hat, war das ein ziemlich gutes Jahr auf der Grand Slam Tour.
Ja, ist auf jeden Fall schon mal eine Belohnung für all die Jahre, die er sonst verbracht hat. Und es ist immer schwer, in dem Alter zu sagen, ob er sich da oben festsetzen kann, ob er diese Leistung eben auch wirklich komplett auf der regulären Tour bringen kann, wo er dann irgendwie ein Top-80-Spieler für die nächsten paar Jahre ist. Aber die Voraussetzungen sind jetzt schon sehr gut. Und wenn er es nicht quasi schon zu den Australian Open schafft, die Top 100, dann denke ich, sind die Chancen ganz gut, dass er das schaffen sollte, hin zum Beispiel zu den French Open, dass er da dann regulär im Hauptfeld steht.
Matteo Berrettini gegen Novak Djokovic im Viertelfinale dieser US Open. Wir haben dieses Match gerade erst vor ein paar Monaten im Finale erlebt. Mal gucken, ob Matteo Berrettini Novak Djokovic hier einen größeren Kampf noch wird anbieten können, beziehungsweise ob er vielleicht sogar in der Lage ist, Novak Djokovic zum Wackeln zu bringen, weil der ist nur noch 3 Siege vom Grand Slam entfernt. Alexander Zverev ist vielleicht auch noch ein Stolperstein für Djokovic auf dem Weg ins Finale, beziehungsweise zu diesem 4. Grand Slam. Der hat gestern gegen Jannik Sinner gespielt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Zverev wirkte gestern etwas verkrampft während des Spiels. Er war etwas tight, wie die Amerikaner dann auch sagen, gewann zwar am Ende mit 6-4, 6-4 und 7-6 gegen Jannik Sinner, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da war dann doch mehr Anspannung da, als es vielleicht gebraucht hätte, weil die ersten beiden Sätze hatte er eigentlich im Griff, im zweiten Satz unter gütiger Mithilfe von Jannik Sinner, als der beim Stand von 4-4 und Einstand einen der leichteren Volleys in der Geschichte der US Open dann ins Netz gesetzt hat, beziehungsweise ins Ausgesetzt hat, holte sich dann Zverev das Break im zweiten Satz, dann hatte er im dritten Satz, hatte Jannik Sinner eigentlich Chancen, das ganze Match dann noch zu verlängern, aber Zverev konnte sich im Tiebreak mit 9-7 im dritten Satz durchsetzen. Zverev jetzt 2-1 in der Bilanz gegen Jannik Sinner. Das war eine enge Geschichte und es war enger, als es das Ergebnis vermuten lässt.
Ja, am Ende sind es 9 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Auf 3 Sätze ist das wirklich nicht viel. Und da macht der erste Aufschlag einen Unterschied. Da ist Zverev effektiver. Er hat generell einen signifikant besseren Aufschlag zu diesem Zeitpunkt als Sinner. Ja. Von der Grundlinie würde ich dir zustimmen. Das war teilweise ein bisschen ja, verkrampft, passiv, aber auch von beiden, wurde dann mal aktiv, dann eben diese Fehler, die im Gedächtnis bleiben von Sinner, ja, auch der im dritten, im Tiebreak des dritten Satzes, wo er den offenen Court hat und den Ball ja leicht ins Ausschiebt, das sind dann vielleicht noch die Jahre Vorsprung. Kann mir vorstellen, das wäre vielleicht mit 2021 auch noch passiert. Das dürfen wir bei Sinner auch nicht vergessen, ja. Der hat sich jetzt da oben festgesetzt und der wird vermutlich noch ein, zwei Sprünge in den nächsten Jahren machen, aber er hat auch noch nicht super viel Erfahrung. Und Zverev wird wahrscheinlich mit der Leistung, würde er nicht gegen Djokovic gewinnen, aber ich bin mir sicher, er hat da noch was im Petto, wenn es zu dem Match kommen sollte. Und so bleibt eben, ja, der effektivere, erfahrenere Spieler gewinnt am Ende die entscheidenden Punkte. Langweiligere Analyse kann es im Sport eigentlich nicht geben, aber ich glaube, hier trifft sie wirklich zu. Denn diese 9-Punkte-Unterschied, ich glaube, die erzählen schon, was hier passiert ist. Nämlich, dass er einfach derjenige war, der die Chancen genutzt hat, während Sinner nicht getan hat.
Zverev, Nick McCarvel hat es gestern vor dem Start des Matches, hat er es noch getwittert, dass Zverev sich zwischendurch behandeln ließ in seiner Vorbereitung, als er auf dem Court trainiert hatte und dass er massiert werden musste. Man sah es jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht hatte das ja auch noch so einen ganz kleinen Einfluss auf das Spiel von Alexander Zverev, der nicht so frei aufspielen sah, aussah wie in den Runden zuvor. Und eins müssen wir noch gerade zu Jannik Sinner sagen. Jannik Sinner, der vor 2 Jahren ja auf die Tour gekommen ist wie ein Komet und der super Ergebnisse hat und der wirklich herausragende Ergebnisse hat, erwarten wir schon zu viel von ihm, weil es gibt noch einige Schwächen in seinem Spiel. Du hast den Aufschlag erwähnt, er kann die Grundschläge, kann er alle noch ein bisschen verbessern. Da ist noch Arbeit, da ist noch Potenzial bei ihm.
Ich glaube, wir haben es jetzt in den letzten Jahren eigentlich ganz wunderbar gesehen. Wir hatten den Medvedev-Fall, der musste sogar einen ziemlich kometenhaften Aufstieg hinlegen, weil der war ein gutes Stück zurück in der Weltrangliste. Dann hatten wir Zverev und Tsitsipas, die sich graduell verbessert haben, die aber auch wirklich einige Schritte nehmen mussten. Dann haben wir eben Oje Aliassim, der ja mit Sinner ungefähr im Gleichschritt unterwegs ist. Der hat jetzt auch nochmal einen Schritt gemacht in den letzten Monaten. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass jetzt wirklich jemand kommt und von 0 auf 100 geht. Das sehen wir in der Tennisgeschichte sehr, sehr selten. Und vor allem, glaube ich, im Moment nicht, wo der Sport so physisch ist und wo so viel, oder wo das schon die Grundlage sein muss, eine überragende Physis und der Rest dann dazukommt. Und ich denke, auch da kann Sinner noch ein bisschen zulegen. Und wenn der jetzt einfach an jeder seiner Kanten und Ecken noch ein bisschen eine Rundung vornimmt und 5% da und 5% da, dann ist der wahrscheinlich auf einmal die Nummer 3 in der Welt. Ähnliches ist mit Tsitsipas passiert, mit Zverev passiert. Wie gesagt, bei Medvedev ging es dann ein bisschen schneller. Der hat aber auch länger gebraucht. Also ich glaube, das ist völlig normal und würde auch erwarten, dass Sinner das gelingen kann in den nächsten 2 Jahren.
Alexander Zverev steht im Viertelfinale. Dort wird er auf Lloyd Harris treffen. Der hat gestern in einem Surfboard-Duell, Riley Opelka spricht von sich selber als Surfboard, das ist keine Beleidigung von meiner Seite aus, hat er gegen Riley Opelka gewonnen mit 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Riley Opelka war sehr selbstkritisch hinterher in der Pressekonferenz, hat gesagt, ja, mir fehlt noch einiges, um die großen Jungs dann zu schlagen, beziehungsweise denen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft gegen Lloyd Harris. Die beiden haben sich die Asse um die Ohren geschlagen und Lloyd Harris hat einen sehr, sehr guten Aufschlag und hat den Aufschlag von Riley Opelka nach und nach so ein bisschen zerlegt in seine Einzelteile und gewann am Ende relativ klar sogar in 4 Sätzen. 6-7, 6-4, 6-1, 6-3 und steht im Viertelfinale. Lloyd Harris sorgt hier wirklich für Wellen. Karen Khachanov, Denis Shapovalov und Riley Opelka, 3 Inform-Spieler hat er jetzt hintereinander besiegt und der steht alles andere als unverdient im Viertelfinale.
Ja, krasse Leistung. Also am Ende die herausragende Zahl oder die aneinander gekoppelten herausragenden Zahlen sind 76% erste Aufschläge rein. Sieht man eher selten. Das ist so Zverev Australian Open 2020 ungefähr und gewinnt dann 92% der Punkte hinter diesem ersten Aufschlag. Ja, es ist nur gegen Opelka. Aber die Schnelligkeit und ja fast der Wahnsinn, mit dem er das durchgezogen hat, war enorm. Und er hat zeitgleich gut retourniert. Also das ist eine Kombination. Mamma mia, muss ich zugeben, habe ich bei Harris auch nicht kommen sehen. Ich meine, ich habe den natürlich jetzt über die letzten Jahre immer wieder beobachtet und schon länger auf dem Schirm, aber das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, er ist wirklich eher so der vielleicht ein bisschen brave Top-60-Spieler am Ende. Aber er hat ja durchaus eine krasse Athletik. Ich meine, er ist sehr dünn, aber er bewegt sich richtig gut und er kann sehr viel Geschwindigkeit generieren. Und dann eben diese explosiven Returns gekoppelt mit einem immer besser werdenden Aufschlag, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ganz ehrlich, da muss er sich jetzt eigentlich auch nicht hinter Zverev verstecken. Er hatte diese Niederlage in Cincinnati, wo er den engen ersten Tiebreak verliert und dann ein bisschen wegknickt. Da müsste er den wahrscheinlich gegen Zverev gewinnen. Aber es ist schon beeindruckend, wie schnell er eben durch die Aufschlagspiele durchkommt und wie gut er dann aber auch beim Return ist. Das ist eine Kombination, finde ich, die man so relativ selten sieht. Und jetzt natürlich die Frage, kann er das im größten Match seiner Karriere auch so abrufen? Aber das war auf jeden Fall schon mal beeindruckend gegen Opelka, bei dem ich wirklich dachte, dass der hier durchkommen würde.
Lloyd Harris, der im März noch in Dubai Dominic Thiem so ein bisschen in die Sinnkrise gestürzt hat, als er den mit 6:3 und 6:4 besiegt hatte, hat auf Hartplatz seine besten Ergebnisse gehabt. Das, was er auf Sand gemacht hat, das war nicht ganz so berühmt. Der zweite Runde in Roland Garros erreicht, wo er gegen Cameron Norrie unterlag. Madrid zweite Runde, hat er gegen Alex de Minaur verloren. Estoril, Marco Cecchinato verloren. Auf Rasen war es okay, aber die besten Ergebnisse erzielt er auf Hartplatz. Und mit diesem Aufschlag und mit diesen Grundschlägen sollte er die auch auf Hartplatz erzielen, zwingen, beziehungsweise sollte er sie auch erringen, diese besten Ergebnisse. Er ist jetzt im Live-Ranking schon auf Platz 31, also es könnte durchaus sein, dass er schon bei den Australian Open gesetzt sein wird. Und das, was er hier macht, das ist wirklich beeindruckend. Du hast es gesagt, er hat in Cincinnati in zwei Sätzen gegen Alexander Zverev verloren, wo er den ersten Satz so ein bisschen mit Pech verloren hatte. Alexander Zverev wird auf jeden Fall gewarnt sein und er wird sich das Match wahrscheinlich nochmal angucken, was er in Cincinnati gespielt hat.
Ja, und man weiß nie, wie reagiert so ein Spieler auf sein allererstes Grand Slam-Viertelfinale. Vielleicht knickt er total ein. Das ist auch im Bereich des Möglichen. Ich meine, der hat hier wirklich eine enorme Leistung abgerufen. Hätten wir jetzt nicht all die Qualifikanten gehabt, die so weit gekommen wären, würden wir wahrscheinlich von ihm als der Überraschung des Turniers sprechen und mal gucken, was jetzt in der nächsten Runde läuft. Aber die Grundlagen sind auf jeden Fall da. Und ich finde, er hat wirklich eben nicht nur im Ranking Sprung genommen, er hat auch in seinem Spiel ein Ranking genommen. Nicht nur ein Ranking genommen, sondern auch einen Sprung gemacht. Und ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Und wir dürfen ihm auch nicht vergessen, er ist jetzt auch nun keine Mitte 20. Das heißt, er hat in der Theorie auch noch was, was er machen könnte. Ist jetzt 24, ist das Alter, in dem Berrettini auf einmal so einen Leistungssprung hingelegt hat. Ich sage ihm jetzt keine Berrettini-Karriere vor. Das wäre schon enorm beeindruckend, aber trotzdem, spannende Entwicklung von ihm. Und jetzt gucken wir mal, ob er Zverev ein Match bieten kann.
Djokovic gegen Berrettini und Zverev gegen Lloyd Harris, das sind die ersten Viertelfinals, die wir erleben. Die anderen werden, das sind die letzten Viertelfinals, die wir erleben. Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Bocic van der Sandsholp und Daniil Medvedev werden heute die ersten Halbfinalisten dann ermitteln. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Frauen sprechen. Auch die hatten mal wieder ganz herausragende Matches in der letzten Nacht. Und die große Geschichte von Emma Raducanu geht weiter. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserem Daily zu den US Open.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Emma Raducanu, als sie die erste Runde gewonnen hatte, da haben wir damals schon gesagt, ja, so ein bisschen ist schon der Hype-Train angefangen. Das fing schon in Wimbledon an. Die britischen Journalisten sind sehr, sehr leicht dabei, dass sie sich begeistern lassen. Das Problem, es ist kein Problem, aber das Schöne ist, dass Emma Raducanu diesen Hype jetzt im Moment unterstützt und zwar in einer atemberaubenden Art und Weise. Wie sie Shelby Rogers, die sicherlich nicht auf dem Höhepunkt ihres Könnens war heute, wie sie Shelby Rogers auseinandergenommen hat, das war mehr als beeindruckend. Und Emma Raducanu hat noch keinen Satz hier abgegeben, mit einem knapperen Ergebnis als 6:4. Sie zieht ins Viertelfinale ein durch ein 6:2, 6:1 gegen Shelby Rogers und hatte das Match von der ersten bis zur letzten Sekunde komplett im Griff. das ist schon eine Wahnsinnsleistung für das zweite Grand Slam Turnier der Karriere. Und es erinnert ein bisschen an Iga Swiatek.
Ja, und es ging halt super schnell. Es lief parallel zu Opelka gegen Harris und ich glaube, nach 4 Minuten lag sie 2-0 hinten und gefühlt 10 Minuten später hatte sie den ersten Satz gewonnen. Und am Anfang habe ich gedacht, hui, weiß nicht, ob sie mit diesen wuchtigen Schlägen von Rogers umgehen kann, die einfach eben nicht nur Power oder nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Wucht in den Schlägen drin hat. Und da dachte ich, hui, das ist vielleicht eine Nummer zu viel für Raducanu. Aber dann hat sie gemacht, was sie immer in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Sie hat die Bälle sehr früh genommen und sehr präzise gespielt. Und am Ende stehen ja bei ihr auch nur 12 Unforced Errors zu 14 Winnern. Also sie ist jetzt nicht eine, die die Gegnerin abschießt, sondern sie spielt schnelles, präzises Tennis. Und ich glaube, da passt dann eben auch der Vergleich zu Swiatek, oder wie die Amerikanerin immer sagt, Swiatek, die das kommentiert hat. Das war etwas irritierend gestern. Aber nochmal zu Raducanu. Es ist eben wirklich diese Schnelligkeit, die Präzision, die Returns sind ja auch sehr gut. Ich meine, da hat sie einige Winner drin gehabt und es ist nicht super flashy, aber es ist wirklich weitestgehend fehlerfrei mit diesem konzentrierten, schnellen, präzisen Tennis. Und da hat dann am Ende Rogers einfach keine Chance gegen gehabt. Die hat sehr viele Unforced Errors gemacht, müssen wir festhalten. Da waren auch einige dabei, die nicht hätten sein müssen. Aber sie ist schon komplett von Raducanu überrollt worden. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Gerade nach der Geschichte in Wimbledon, wir erinnern uns nochmal, kam sie als Wildcard rein, 300 noch was in der Weltrangliste, gewinnt 3 Runden, hat dann den Manic Monday, kriegt da das letzte Match, hat ja, was auch immer es am Ende war, physische Probleme, Probleme mit dem Nerven, macht im Match gegen Alia Tomljanovic, nimmt sie eine Behandlungspause und kommt nicht mehr auf den Court zurück. Dann wurde es erstmal relativ still um sie, zieht eine Wildcard in San Jose, verliert dort die erste Runde, macht dann auf der Challenger-Tour sich ganz schnell einen Namen, kommt hier rein in die Quali, dürfte jetzt eigentlich schon in den Top 100 drin sein. Also das ist ein solch schneller Aufstieg und so beeindruckend. Und wenn man sich ihr Spiel anguckt, dann gibt es eigentlich ganz wenig Gründe, warum sie sich dort oben nicht halten sollte.
Top 75 ist sie schon im Live-Ranking. Also das geht verdammt schnell bei Emma Raducanu. Du hast gesagt, dieser Aufstieg ist wirklich kometenhaft. Und in Wimbledon wurde sie sogar noch von einigen Leuten dann kritisiert dafür, dass sie nicht wieder auf den Platz zurückgekommen ist. Ich hoffe, Piers Morgan ist jetzt so ein bisschen besänftigt.
Ja, und ich meine, sie hat ja absolutes Star-Potenzial. Ja. Ich meine, sie deckt ja auch alles ab. Was war das? Mutter aus China, Vater aus Rumänien, in Kanada geboren und in London groß geworden. Also 3 Kontinente mitgenommen, spricht Englisch, was die Sprache der Tour ist, ist einfach lustig, aufmerksam und sieht, dass sie irgendwie eine Verbindung zu den Fans hat. Also das ist ein potenzieller Superstar, würde ich sagen. Ob sie das am Ende umsetzen kann, muss man gucken, aber da sind schon sehr viele Voraussetzungen gegeben.
Ein Wort noch zu Shelby Rogers. Die hatte dieses emotionale Duell gegen Ash Barty in der 3. Runde und konnte an diese Leistung nicht mehr anknüpfen. Wir wissen, dass Shelby Rogers, wenn sie gut drauf ist, jede Gegnerin vom Platz schlagen kann. Das hat sie an diesem Tag nicht geschafft. Sie war nervös. Sie hat viele Fehler gemacht. Du hast es gesagt, manche Fehler wirklich, wirklich nicht nötig gewesen. Am Ende steht das Achtelfinale für sie und vielleicht eine zu hohe Niederlage mit 2-6, 1-6 und trotzdem Shelby Rogers, die auch so viele Verletzungsprobleme und Verletzungssorgen hatte, scheint jetzt hoffentlich wieder auf dem Weg zurück zu sein, weil sie hat hier ein wirklich gutes Turnier abgeliefert.
Und das dürfen wir eben nicht vergessen. Von 2018 bis 2019 war sie de facto ein Jahr raus. Mit den Nachwirkungen waren es 1,5 Jahre eigentlich, die sie das damals gekostet hat. Und seitdem die Tour zurückgekommen ist von der Pandemiepause, hat sie bei den Hardcore Grand Slams Viertelfinale, Achtelfinale, Achtelfinale gespielt. Also da ist mit ihr zu rechnen. Und sie hatte im Match gegen Barty vielleicht ein bisschen Glück, dass Barty da am Ende die Nerven weggeschmissen hat, als sie 2-mal aufs Match serviert hat. Aber sie hat total das Publikum mitgenommen. Und sie ist ja eine, die glaube ich, sehr positiv auf dem Publikum reagiert, das Publikum auch auf sie. Es wäre spannend geworden, wenn dieses Match ein bisschen enger gewesen wäre, was dann passiert wäre. Aber sie hat sich eine wirklich beeindruckende Karriere zusammengeschustert für eine, die jetzt nicht als das Riesentalent galt. Und 2 Viertelfinals bei Grand Slams, einige Achtelfinals, das ist schon beeindruckend, auch wenn sie auf der Tour jetzt nicht die konstanteste ist und jede Woche da einen raushaut. Hat sie da wirklich schon einiges hingelegt und jetzt spreche ich schon von ihr fast in der Vergangenheitsform. Ich denke, sie hat noch 2-3 Jährchen auf dem Level vor sich.
Shelby Rogers gegen Emma Raducanu hat Raducanu mit 6-2, 6-1 gewonnen. Sie trifft jetzt auf Belinda Bencic, die ihre Welle von Olympia einfach weiter trägt. Sie hat gegen Iga Swiatek gewonnen in einem ersten Satz, der wirklich atemberaubend war, den Bencic eigentlich mehrfach hätte gewinnen müssen. Swiatek konnte sich immer wieder in dieses Match zurückspielen und dann der Tiebreak, ja, der war an Absurdität kaum zu überbieten. 14-12 hieß er am Ende für Belinda Bencic, die selber 4 oder 5 Satzbälle abgewehrt hat, selber 5 oder 6 Satzbälle nicht machen konnte und dann am Ende dann mit 14-12 gewann. Den zweiten Satz gewann sie mit 6-3. Ich habe die ganze Zeit während dieses Matches damit gerechnet, dass Iga Swiatek irgendwann das Break schafft und dann davonzieht und dieses Match gewinnen würde. Aber die Belinda Bencic von 2021, die sich durch den Olympiasieg so viel Selbstvertrauen geholt hat, scheint a different kind of beast zu sein, weil sie ist hier durchgezogen. Sie hat noch keinen Satz verloren in diesem Turnier und zeigt hier beeindruckende Leistungen und vielleicht erleben wir im Moment so ein bisschen die beste Belinda Bencic.
Ja, also sehr beeindruckend, was sie hier gemacht hat. Du hast den ersten Satz beschrieben, hat sie eigentlich recht früh einen Break gehabt, hat dann bei 5-4 auf den Satz serviert, gibt es da meiner Meinung nach ein bisschen unnötig ab, da wackelt der Aufschlag auf einmal, der so gut bis dahin war. Dann bei 5-6 muss sie auf einmal einen Satzball abwehren, macht das dann aber auf eine souveräne Art und Weise, dann geht es in diesen Timebreak, in dem, ja, hast du mitgezählt, beide Spielerinnen locker jeweils 5 ja. Satzbälle hatten, oder? Mhm. Und da waren absurde Fehler drin, da waren aber auch einfach sehr gute Angriffe drin und sehr schöne, präzise Ballwechsel. Und am Ende denke ich, was hier den Unterschied macht, A, es war der Aufschlag ein bisschen effektiver von Bencic, B, kam ihr die Bedingungen ein bisschen besser entgegen, eben Ball springt nicht so hoch ab, es ist relativ schnell, das kommt eher ihr als Swiatek entgegen. Ich denke, hätten wir das Match auf einem Sandplatz gesehen, dann hätte Swiatek das für sich entschieden, einfach falls sie den Topspin hätte besser nutzen können, den sie generieren kann, gerade auf der Vorhand. Aber so Bencic so ein bisschen von den Bedingungen profitiert und dann natürlich von dem Selbstvertrauen, was sie hier mitnimmt. Und sie geht in das Match gegen Raducanu auch als Favoritin. Sie hatte hier ein Halbfinale zu verteidigen. Wir haben uns alle gefragt nach Olympia, wo sie zwar die Goldmedaille mitgenommen hat, aber keine Punkte für bekommen hat, ob es jetzt schnell im Ranking runtergeht, denn das Jahr davor war ja nun eher mau. Jetzt hat sie eine gute Chance, das Halbfinale zu verteidigen. Und ganz ehrlich, sie hat bei Olympia gezeigt, dass sie in der Lage ist, einen großen Titel zu gewinnen, auch wenn da dann wirklich noch einiges für zu tun wäre.
Ich wollte gerade sagen, du hast gerade gesagt, hier auf Sandplatz hätte das Match vielleicht anders ausgesehen. Vielleicht hätte es auch in Indian Wells anders ausgesehen.
Ja, also ich glaube, es war schon sehr spezifisch hier. Eine Sache, die wir mittlerweile gleich feststellen können, die enormen Topspins sind nicht super effektiv auf diesem Court. Ich habe das Gefühl, der schluckt die. Der nimmt dem einfach ein paar Zentimeter. Und das hat man immer wieder gesehen, wenn zum Beispiel Swiatek reingezogen ist in die Vorhand von Bencic auf einem Sandplatz oder einem anderen Hartplatz, hätte sie, glaube ich, Bencic wegdringen können. Und hier konnte Bencic die Bälle relativ früh nehmen und dann zum Beispiel die Linie entlang spielen und konnte so einiges entschärfen, was ihr Swiatek vor die Füße geworfen hat. Und das wäre, da hast du recht, in Indian Wells wahrscheinlich so nicht passiert und garantiert auch nicht auf einem Sandplatz.
Was wusste Rafael Nadal vorher, bevor er dann die Absage gebracht hat, dass der vor ein Topspin vom Boden nicht angenommen wird? Da hat er gedacht, ach komm, da muss ich erst gar nicht hinfahren. Es ist ein Scherz. Belinda Bencic gegen Emma Raducanu. Das andere Viertelfinale steht noch nicht zu 100% fest, während wir aufnehmen. Karolina Pliskova hat allerdings gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen mit 7-5 und 6-4. Und für Pliskova gilt Ähnliches wie für Belinda Bencic. Pliskova hat sich das Selbstvertrauen in Wimbledon geholt. Vielleicht hat sie es sich ja auch schon in Rom geholt, aber da hat sie dann gegen Iga Swiatek im Finale 0-6-0-6 verloren. Und wir haben gedacht, oh Gottes Willen, was ist das denn? Aber seitdem spielt Pliskova wirklich herausragend das Tennis und das war so nicht so richtig zu erwarten. Und dann spielt sie dieses herausragende Tennis dann jetzt auch noch ohne ihren Coach, weil Sascha Barjen kein Visum bekommen hat für die US Open bzw. für New York. Und Pliskova setzte sich gegen die French Open-Finalistin Anastasia Pavlyuchenkova durch mit 7-5 und 6-4. Und auch Pliskova, die in der zweiten Runde gegen Amanda Anisimova Nervenstärke bewiesen hat, als sie mit 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat, ist hier im Viertelfinale und sollte beileibe nicht abgeschrieben werden auf ein Finale, beziehungsweise vielleicht sogar auf ihren ersten Grand Slam.
Ja, und ist jetzt im Race auf Platz 4 gezogen. Das ist einfach natürlich super beeindruckend nach dem Jahresstart, den sie hingelegt hat, wo sie ja reihenweise an Jessica Pegula gescheitert ist und auch sonst ehrlicherweise kein richtig gutes Tennis gespielt hat. Und das war jetzt gegen Pavlyuchenko war kein denkwürdiges Match. Das war schon vom Serve geprägt. Da ist sie aber einfach besser als Pavlyuchenko war. Waren ein paar enge Situationen drin, die hat sie aber gemeistert. Das ist einfach so ein Match, was eine Spielerin gewinnen muss, wenn sie einen Grand Slam gewinnen will. Und das halte ich auch für im Bereich des Möglichen. Sie ist, wir wissen jetzt eben noch nicht ihre Viertelfinalgegnerin, aber sie ist in dem oberen Teil der Auslosung auf jeden Fall die erfahrenste Spielerin, hat einiges an Erfahrungsvorsprung vor den anderen dreien, hat in den letzten Monaten wahnsinnig gut gespielt, hat sich noch nicht so richtig belohnt, hat sich natürlich in ihrer Karriere bis auf die Nummer 1 noch nicht richtig belohnt und viel spricht eigentlich nicht dagegen, dass sie hier nochmal in den Finale ziehen sollte, wobei eben jeder der drei Gegnerinnen da oben sie natürlich in der Theorie schlagen kann, aber es ist schon sehr beeindruckend, was sie da spätestens seit Wimbledon liefert.
Anastasia Pavlyuchenko war trotzdem wieder ein gutes Grand-Slam-Ergebnis geliefert. Karolina Pliskova war an diesem Tag dann stärker. Und ja, du hast es gesagt, am Anfang der Saison, glaube ich, hat sie viermal hintereinander gegen Jessica Pegula verloren und hatte keine guten Ergebnisse. Und auch auf der Sandplatzsaison, wir haben es gesagt, Rom war in Ordnung, aber ansonsten war nicht so richtig viel los. Aber dann Wimbledon, kommt sie nach Wimbledon, erreicht das Finale, verliert nur ganz knapp gegen Ash Barty, das müssen wir dann ja auch dazu sagen. Da hat nicht viel gefehlt, dass sie ihren ersten Grand Slam gewinnt. Und seitdem ist sie on a roll und steht jetzt im Viertelfinale. So, und jetzt müssen wir tatsächlich dann mal leider vor dem Matchende eines wichtigen Matches dann ja die Analyse beginnen, weil Bianca Andreescu und Maria Sakkari spielen seit über 3 Stunden jetzt hier schon parallel dann zu unserer Vorbereitung beziehungsweise zu unserer Aufnahme und es steht 3-3 im dritten Satz und Bianca Andreescu musste sich eben schon behandeln lassen außerhalb des Courts. Sie hat Probleme am Oberschenkel. Vielleicht geht es dann jetzt dann auch gleich schnell, aber es ist ein unglaublich physisches Duell zwischen Bianca Andreescu und Maria Sakkari. Wir haben dieses Match schon in Miami in diesem Jahr gesehen. Das ging 7-6 im dritten Satz für Andreescu aus. Vielleicht stoppt jetzt hier dann wieder der Körper Andreescu. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber bis dahin war auch dieses Match ein famoses Match.
Ja, Physis. Also das ist wirklich das Stichwort dieses Matches gewesen. Schon den ersten Satz hätte Sakkari gewinnen können. Den zweiten hätte vielleicht Andreescu gewinnen müssen. Jetzt mal gucken, wie es im dritten ausgeht. Ich bin leider ein bisschen auf dem Sprung, von daher müssen wir hier jetzt den Cut ziehen. Aber es war ein bisschen hin durchaus interessantes Match. Beide leben natürlich von dieser Physis. Normalerweise hat Andreescu mehr Waffen im eigenen Spiel und deswegen hätte ich auch gedacht, dass sie das gewinnen würde, vielleicht auch in 2 Sätzen gewinnen würde. Sie kann ein bisschen mehr auf der Vorhand. Die Aufschlag ist besser als der von Sakkari. Sie hatte dann im zweiten Satz im Tiebreak einen von 3-6 auf 6-6 gestellt mit einem Doppelfehler von Sakkari, aber auch 2 spektakulären Angriffen. Da habe ich gedacht, jetzt entscheidet sie es, dann gibt sie doch die nächsten 2 Punkte ab. Es ist natürlich, was wir immer wieder von Andreescu gesehen haben. Und die Frage ist jetzt natürlich wirklich, selbst wenn sie das gewinnt, könnte sie gegen Pliskova dann noch mithalten? Bei Sakkari habe ich da weniger Fragen, aber Sakkari hat etwas weniger Waffen im Angebot. Also unter Umständen knocken die beiden sich jetzt hier so oder so gerade zusammen aus dem Turnier raus.
Bianca Andreescu hat tatsächlich Schmerzen im Oberschenkel und das erinnert so ein bisschen an Indian Wells damals gegen Angelique Kerber. Aber ja, wir müssen mal gucken, wie es dann jetzt weitergeht. Auf jeden Fall Maria Sakkari oder Bianca Andreescu. Es ist auf jeden Fall das am spätesten endende Frauenmatch in der Geschichte der US Open. 2016 Madison Keys gegen Alison Risk waren das bis dahin am spätesten geendete Spiel in der US Open-Historie und jetzt werden das auf jeden Fall Maria Sakkari und Bianca Andreescu sein. Es steht 3-3. Wir können es leider jetzt nicht auflösen. Wir werden es morgen im Podcast dann noch zu Ende besprechen. Wir werden auf den heutigen Tag noch drauf gucken. Da können wir mal schauen. Heute ab 18 Uhr geht es los. Erst mit Botic van der Sandsrolp gegen Daniil Medvedev. Danach Elina Svitolina gegen Leyla Fernandes. In der Night Session Barbora Krejcikova gegen Arina Sabalenka und Felix Auger-Aliassime gegen Carlos Alcaraz in der Night Session. Dass Carlos Alcaraz in der Night Session eines Viertelfinals stehen würde, das haben wir Anfang des Jahres auch noch nicht gedacht, aber es war zwangsläufig, dass die beiden in der Night Session sein müssten.
Ja, ist natürlich so. Das Duell des heutigen Tages, man kann kurz durchgehen. Medvedev ist der ganz klare Favorit. Der sollte sich auch durchsetzen. Svitolina gegen Fernandes. Das wird spannend, weil Svitolina Fernandes schon was anderes anbietet als die Spielerinnen davor. Wenn Svitolina wieder diese kontrollierte Offensive findet, dann denke ich, geht sie durch. Das Publikum wird allerdings sicherlich total auf Fernandes anspringen. Also mal gucken, ob das ein Faktor wird. Krejcikova gegen Sabalenka entscheidet sich vermutlich daran, ob Krejcikova wieder fit geworden ist. Das hat sich ja gestern wohl noch um einige Stunden gezogen, ihre Behandlung. Die schien wirklich total platt zu sein. Sabalenka hier bisher die beste Spielerin im Turnier, würde ich sagen. Die Leistung ist einfach sehr beeindruckend bisher. Deswegen ist sie die Favoritin. Uge Aliassime hat den Erfahrungsvorsprung in seinem Match gegen Alcaraz und ich denke auch den physischen Vorsprung, der ist schon ein bisschen weiter als Alcaraz. Ich denke auch, dass der sich da durchsetzt, aber wer weiß schon, nachdem wir bisher im Turnier alles erlebt haben.
In diesem Moment hat Maria Sakkari das Break zum 4:3 gemacht und vielleicht werden wir Maria Sakkari dann im Viertelfinale erleben gegen Karolina Pliskova. Wie gesagt, wir werden es morgen dann auflösen. Das war's für heute. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jetzt haben wir dann doch noch einen kleinen Epilog. Bianca Andreescu und Maria Sakkari haben das Match jetzt dann gerade doch noch beendet, bevor wir alle andere Dinge machen mussten. Philipp, Maria Sakkari hat das Match mit 6:3 im dritten Satz gewonnen. Ich habe es eben schon erwähnt, es gibt krasse Flashbacks zu Miami 2019 war es, glaube ich, als Bianca Andreescu damals gegen Angelique Kerber gewann und Kerber hinterher sagte, you're the biggest drama queen ever. Andreescu war anscheinend wirklich verletzt am Oberschenkel und hat das versucht, das Match jetzt noch durchzuziehen. Sie verliert 6:3 im dritten Satz. Maria Sakkari steht im Viertelfinale. Am Ende hat sich die physisch fittere Spielerin durchgesetzt und Maria Sakkari, wenn sie ein für eins bekannt ist, dann für ihre Physis.
Ja, ich meine, die letzten Minuten, die wir jetzt gerade noch geschaut haben, waren beeindruckend. Sakkari arbeitet sich an Andreescu ab und Andreescu, keine Ahnung, knickt fünfmal das Bein weg oder so. Also scheint der linke Oberschenkel gewesen zu sein, ob es jetzt ein Krampf war oder was anderes. Andreescu hat trotzdem noch einige spektakuläre Instinkt-Winner, würde ich sie jetzt mal nennen, untergebracht. Und Sakkari hat versucht, die Nerven zu behalten. Ehrlicherweise auch nicht immer ihre Stärke in den größten Matches. Und zwischendrin sah es fast noch so aus, als wenn es wieder in Richtung Andreescu kippen würde. Aber da kam einfach physisch nicht mehr viel. Eben diese paar spektakulären Winner, aber am Ende war das natürlich schon ein verdienter Sieg für Sakkari, den sie sich dann in dem zweiten Satz geholt hat. Da sah es zum Ende hin in der zweiten Hälfte des zweiten Satzes eigentlich permanent so aus, als wenn das in Richtung Andreescu kippen müsste. Und da hat Andreescu eben teilweise auch spektakuläres Tennis gespielt, aber irgendwie hat sich den Sakkari noch geholt und dann eben am Ende hier den physischen Vorteil nutzen können. Es war vielleicht nicht immer die allerhöchste Qualität des Matches, aber definitiv unterhaltsam alleine schon wegen diesem physischen Aspekt.
3,5 Stunden Steine klopfen war das.
Ja, also eben, es war nicht so anstrengend wie Steine klopfen gucken. Da waren schon ein paar spannende Sachen drin. Man fragt sich jetzt natürlich auch wenn Andreescu das kann, warum lässt die sich auf Steine klopfen ein mit Sakkari? Sie hat meiner Meinung nach eben wirklich mehr Möglichkeiten, einen Punkt zu beenden, als Sakkari das kann. Aber ja, Sakkari hat genau das Match bekommen, was sie wollte. Und fürs Turnier ist es vielleicht nicht das Schlechteste. Denn ich gehe davon aus, Sakkari kommt in 2 Tagen topfit zurück und wird Pliskova ein gutes Match geben. Ich weiß nicht, ob Andreescu das geschafft hätte. Wir erinnern uns ja nur an dieses Jahr Miami-Halbfinale. Da hatte sie an 7-6 im dritten Satz gegen Sakkari gewonnen und musste dann im Finale aufgeben. Und ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn hier Ähnliches passiert wäre, einfach weil das so unglaublich physisch war.
Also, das haben wir dann doch noch hier im Podcast untergebracht. Maria Sakkari ist die letzte Viertelfinalistin. Und sie trifft auf Karolina Pliskova. Jetzt ist es aber gut für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.